Predigttext heute steht in Daniel 5, die ersten vier Verse. Ja, in Daniel im Moment, da war das ganze Buch durchzugehen. Und ich habe bewusst heute mal die ersten vier Verse nur genommen und werde den Rest des Kapitels aus Kapitel 5 dann nochmal separat in der nächsten Predigt machen, ein bisschen als Bezug auch auf das Erntedankfest, das wir heute feiern. Ich lese zu Beginn den Predigttext. Daniel 5, Abvers 1. König Belsazar machte ein großes Mahl, seinen 1000 Gewaltigen, und trank vor den 1000 Wein. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, welche sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden alsbald die goldenen Gefäße herbeigebracht, welche man aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und Nebenfrauen. Als sie nun tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Soweit der Text. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Herrn und unserem Herrn Jesus Christus. Der Text heute Morgen ist kein typischer Erntedanktext und dennoch beschreibt er ein Fest, das gefeiert wird, bei dem die Früchte und die getragen werden zu einem Fest. Und dieses Fest wird in einer sehr merkwürdigen Art und Weise missbraucht und es landet dann letzten Endes bei einer Anbetung von fremden Göttern. Es sind nur vier Verse, aber es sind vier Verse, die vermutlich eine gewaltige Szene beschreiben. Die in dem Palast, wenn wir hören von Belsazar, dass er die Gewaltigen versammelt, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass wirklich diejenigen Herrscher im Land, aus einem sehr, sehr großen Land, zusammenkamen, um zusammen zu feiern und zu trinken, zu saufen, ausschweifend zu sein und hier ein Trinkgelage zu feiern. Aber lassen Sie mich zu Beginn erst nochmal den Bezug zu den vorangegangenen Predigten wieder aufnehmen und herstellen. Wir haben ja nun in Daniel schon einiges mitbekommen und einiges auch über die Geschichte und das Umfeld erfahren. Eine Person, die hier auftaucht, die den Namen Belsazar hat, die kennen wir noch nicht. Bisher war der Name, wenn wir über den babylonischen König geredet haben, immer Nebukadnezar. Nebukadnezar war uns vorgestellt als mächtiger Mann, als böser Mann, als Mann, der strategisch vorgegangen ist gegen Israel, der die Kinder verschleppt hat, der versucht hat, sie in seine Tradition einzuführen, sie seinen Göttern näher zu bringen und sie quasi voll aufgehen zu lassen in sein Reich und in seine Wertewelt. Wir haben Nebukadnezar als Kriegsherrscher kennengelernt und wir haben an Nebukadnezar in all seiner Grausamkeit, die er damals in seiner Welt verbreitete, eine der vielleicht wundersamsten Bekehrungen kennengelernt, die man in der Bibel finden kann. Besonders wundersam deshalb, weil Nebukadnezar sukzessive diese Souveränität Gottes versteht. Er hat nicht einen Blitzmoment, wo er sofort alles versteht und ab dem Moment anders lebt, sondern es sind mehrere Stufen und irgendwann wird dieser mächtige Mann, der sich böse gegen Israel gewendet hat, bekehrt. Irgendwann wird er diesem Gott vertrauen. Ganz am Ende wendet er sein Herz zu Gott. Er hat verstanden, wer er ist und er weiß ganz genau, das ist mein Gott, dem ich dienen muss und es gibt keine anderen Götter neben ihm. Welch große Erkenntnis, die Gott ihm hier gibt. Und wir haben festgestellt, dass in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Handeln Gottes mit Nebukadnezar nicht entscheidend war, was drumherum passierte, sondern dass es immer nur darauf ankam, wie hat Gott diesen Nebukadnezar geführt. Also nicht, was genau sagt Daniel, wie verkündet Daniel das Evangelium. Nicht das prägt die ersten vier Kapitel, sondern allein das, wie nimmt in Nebukadnezar die Erkenntnis zu. Und es scheint fast so, dass die Beschreibung, wenn wir Daniel haben oder seine drei Freunde, so ein bisschen nebendran steht. Wenn wir die Treue Daniels erfassen, dann ist Daniel der, der immer sagt, wenn ich Träume auslege, dann ist das nicht meine Fähigkeit, sondern es ist eine Gabe Gottes. Daniel ist immer der, der es schafft, von sich weg hin auf Gott zu weisen. Daniel verharrt nie dabei und sagt, ich kann jetzt etwas, ich weiß, wie es geht. Er ist auch nicht der, der aktiv zu Nebukadnezar drängt, um ihn zu bekehren. Er ist auch nicht der, der irgendwo aus dieser Not heraus mit Nebukadnezar überraschende Dinge tut, der gute Methoden entwickelt hat, der nur irgendwas weiß. Er ist einfach derjenige, der den Auftrag Gottes ausführt, der das tut, was zu tun ist, zur richtigen Zeit. Wenn er gerufen wird, dann geht er zu Nebukadnezar, und wenn er nicht gerufen wird, dann bleibt er fern. Ganz am Ende neigt Nebukadnezar das Haupt vor Gott, und wir sehen eine der bewegendsten Bekehrungen. Wir sollten das in diesem Zusammenhang auch tun und uns vergegenwärtigen, dass tatsächlich hier der allmächtige Gott gehandelt hat. Dann, kurz nachdem Nebukadnezar Gott erkennt, und es ist zeitlich wahrscheinlich wirklich kurz danach stirbt Nebukadnezar. Das Buch Daniel lässt dann 23, 24 Jahre aus, und wenn wir dann in Kapitel 5 ankommen, dann hören wir auf einmal den Namen Belsatzar. Zwischen Nebukadnezar und Belsatzar, da liegt noch eine weitere Person, das ist der Nabonid, also ein Mann, der Nabonid heißt. Nabonid ist der Sohn Nebukadnezars gewesen und der Vater Belsatzars. Und an dieser Stelle können wir gleich auf eine Textstelle eingehen, die uns vielleicht in diesem Zusammenhang verwirren könnte, nämlich Vers 2. Dort wird von Belsatzar geredet, das heißt, und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsatzar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen. Und jetzt kommt's, welche sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte. Warum wird Nebukadnezar hier als der Vater von Belsatzar beschrieben, obwohl doch eigentlich eine Generation, nämlich Nabonid, zwischendrin liegt? Und die hier für Vater verwendet wird, das, was wir hier hören, der Vater Nebukadnezar, bezieht sich nicht auf die leibliche Vaterschaft, sondern auf die Herrschaftsvaterschaft, quasi dafür, dass Belsatzar den väterlichen Herrscher in Nebukadnezar sieht. Und es kommt noch etwas dazu, damit es auch einen Sinn macht in der herrschaftlichen Abfolge. Belsatzar hat in der Zeit, als er in Babylonien regierte, nicht allein regiert. Er hat einen Großteil der Zeit mit seinem Vater Nabonid zusammen regiert. Sie hatten das Land aufgeteilt und arbeiteten lokal. Das heißt, Belsatzar regierte im Westen und Nabonid den Rest der Region. Nabonid war in dieser Zeit dabei, eine zweite Hauptstadt neben Babylon aufzubauen. Ich habe den Namen nicht aus dem Kopf, aber diese Idee ist auch letzten Endes misslungen. Babylon ist immer noch die größere Stadt geblieben und war auch weiterhin die Hauptstadt des Reiches. Also wir haben in der Zeit, als Belsatzar regiert, phasenweise zwei Herrscher, und diese Relation Vater, also eine Ebene auf die zweite Ebene, die existiert tatsächlich auch von Nebukadnezar, von Belsatzar. Wenn man die Herrschaftsfolge sieht, war Belsatzar, also der Enkel, tatsächlich der Nachfolger des leiblichen Opas, aber in der Regentschaft war es sein Vater. Also eine Generation höher. Das ist der Ausdruck, der hier für Vater am besten passt. Wir haben das sehr oft, dass wenn Herrschaften beschrieben werden im Alten Testament, muss man da wirklich aufpassen, dass man nicht an dem Wort klebt. Und ich kann das nur als Empfehlung abgeben, gerade diese, wo wir vermuten, dass es leibliche Beziehungen sind, die sind im Zusammenhang mit Herrschern, mit Priestern und teilweise auch in Israel unterschiedlich gebraucht. Dass Vater nicht immer heißt, dass es auch der leibliche Nachfolger ist. Wir haben im Alten Testament Aussagen, A zeugte B und dazwischen lagen dann drei Generationen. Das sind durchaus gebräuchliche Formulierungen, wo man sieht, dass es quasi der Same, das A ist, der dann irgendwann bei B ist. Also das sind Formulierungen, wo man durchaus aufpassen muss, damit man da nicht so einen scheinbaren Widerspruch in dem Wort findet. Also in diesem Kontext ist Belsazar hier ein Nachfolger des Nebukadnezar, sein Enkel, er regiert in diesem Reich und er lädt nun ein seine 1000 Gewaltigen, das heißt im Endeffekt jeden, der etwas zu sagen hatte in diesem Reich. Und diese Leute versammeln sich vor ihm und sie feiern ein rauschendes Fest. Sie tranken viel Wein und dann tut er etwas in diesem Zusammenhang, das Nebukadnezar nicht getan hatte. Wir wissen, Nebukadnezar hatte aus dem Tempel einen Teil der Tempelschätze mitgenommen und in seiner Schatzkammer zugeführt. Aber er hatte sie nicht benutzt. Das heißt, die Kelche, die Schalen, die in Jerusalem im Tempel waren, die sind nach Babylon gekommen, aber sie sind nicht benutzt worden. Belsazar bricht dieses Verhalten und lässt nun erstmals diese Schalen kommen. Das gibt dem Ganzen noch eine etwas schärfere Note, nicht nur dadurch, dass er jetzt quasi sein Geschirr erweitert hat, sondern wirklich dadurch, dass er Missbrauch an den Gegenständen aus dem Tempel betreibt. Und in dem Vers 4, da sehen wir, als sie tranken, da lobten sie die fremden Götter. Also das Ganze war nicht ein weltlicher Zufall, ein Nebengriff oder was auch immer, sondern hier wurden wirklich diese Schätze gebraucht, um fremde Götter anzubeten. Also diese Orgie, die wir hier vor Augen hatten, wo viele Leute vermutlich in einer großen Halle, in einem großen Raum zusammen waren, die hatte schon den Charakter des Religiösen. Es war schon klar, dass hier Götter angebetet wurden. Es war nicht nur ein reines Gelage, sondern es war ein Gelage mit einem religiösen Charakter. Wenn wir dann weitergehen in Daniel 5, dann werden wir sehen, dass danach eine Hand erscheint, die jenes bekannte Mene Tekel an die Wand schreibt. Aber das werden wir dann das nächste Mal behandeln. Aber in dieser Anbetung, wenn wir uns das vorstellen, wenn jetzt hier wie von Geisterhand eine kleine Hand erscheinen würde, die irgendwas an die Wand schreibt, ich glaube, da würde die Fantasie von so manchem Hollywood-Regisseur erweitert werden. Wir haben nicht alle Details, was da passiert ist, aber nur eine Hand im Raum, die was an die Wand schreibt, das ist auch außerhalb unseres logischen Denkens. Also Gott selbst reagiert auch auf dieses Gelage. Wir haben ja vorher in den 4 Kapiteln immer gemerkt, dass Gott zu Nebukadnezar durch Träume geredet hat. Hier zu Belsazar wählt er einen anderen Weg. Ja, es mag vielleicht ein komischer Einstieg sein, wenn man sich über Erntedank Gedanken macht und dann eine Passage liest, wo genau das nicht passiert. Wo die Leute zusammenkommen und im Endeffekt Raub an den Gütern machen, die sie haben und alles, was sie zwischen die Finger bekommen können, genau zum Gegenteil tun. Eigentlich zu dem Anti-Erntedankfest, das wir überhaupt haben. Sie versammeln sich, sie saufen, sie schlemmen, sie nutzen alles aus. Es gibt keine Dankbarkeit, keinen Bezug auf Gott, keine Vorstellung, keine Ruhe, Distanz auch vielleicht zu den Dingen. Ich hoffe, dass wir in den folgenden selbst das bei uns heute in einem kleinen Abriss vielleicht auch über Erntedank und über dieses Prinzip, was dahinter liegt, heute erfassen können. Um zu vermeiden, dass wir je nur einen Hauch dessen tun, was Belsazar hier gemacht hat und vielleicht unsere Güter, die wir haben, die uns anvertraut sind, unsere Ernte, die wir haben, missbrauchen. Vielleicht gar für unsere Hausgötzen. Ja, ich will nicht mutmaßen, aber manchmal denke ich, Es ist immer wieder gut zu überprüfen, ob die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, wir auch in der rechten Art und Weise verwalten. Also beginnen wir mit einer ganz kleinen Reise über das. Wir haben ja heute in dem 5. Buch Mose schon ein sehr, sehr wichtiges Prinzip kennengelernt, auch für die Dankbarkeit und für die Dankbarkeit im Zusammenhang mit der Ernte, also mit dem Einkommen und mit der Versorgung. Und wir werden im Lauf auch nochmal auf diese Stelle eingehen. Aber vielleicht eine Stelle zu Beginn, die vielleicht relativ bekannt ist. Im 1. Buch Mose, Kapitel 8, da hat Gott etwas gesetzt. Da hat Gott einen Beginn gemacht, der im Zusammenhang mit seinem Bund mit den Menschen steht. Und dort heißt es, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein sehr bekannter Vers. Von nun an alle Tage der Ernte wird es immer Saat und Ernte geben. Es wird immer Frost und Hitze geben. Es wird immer Sommer und Winter geben. Es wird immer Tag und Nacht geben. Dieses Prinzip, das wir haben, der Saat und der Ernte, das ist ein von Gott gesetztes Prinzip. Das ist kein Menschenwerk. Gott selbst hat gesagt, ja, es wird Saat und Ernte geben. Und der Mensch hat in dieser Saat und in der Ernte auch eine wichtige Rolle, denn er ist derjenige, der die Erde bebauen soll, er ist derjenige, der säen und der ernten soll und der letzten Endes auch dazu verdammt ist, dies zu tun. Und wir haben in unserem Predigttext, wenn wir uns in unserem Lesungstext heute im 5. Buch Mose in Kapitel 26 ja schon eins gelesen, was für Ernte und Erntedank und das Umgehen mit den Gütern, die wir haben, sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dort in diesem Kapitel gibt es nicht nur die Relation, dass man sagt, wenn du Gaben hast, von Gott anvertraut, dann nimm die Erstlingsfrucht und opfere ihn, sondern es gibt wirklich die Beantwortung des Warum? Warum sollen wir das tun? Was vergegenwärtigen wir uns in dieser Tat? Und es lohnt sich nochmal in diese Passage zu gucken. Ich werde nochmal den Vers 8 daraus lesen. Dort heißt es, und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Gott selbst bezieht die Ernte und auch den Erntedank als Bild hin auf seine Führung. Es gibt noch viele andere Stellen, wo wir ableiten können, dass Gott selbst mit Ernten, mit Überleben, mit dem Ertrag und mit dem Einkommen tatsächlich einen Bezug hat. Tatsächlich eine Relation herstellt zwischen dem, wie handelt er an seinen Menschen und wie groß ist die Ernte. Es ist kein mathematischer Bezug. Wir machen schnell den Fehler und sagen, ach, wer mehr das tut, der bekommt mehr das. Sondern es ist ein anderer Bezug. Wir wissen, dass der Bezug Gottes ein Bezug ist, in dem irgendwo mittendrin dieses Wörtchen Gnade alle Mathematik zerschießt. Wir können nicht rechnen, können sagen, 7 Saatkörner und dann wird Gott genau das daraus machen. Das passiert nicht. Aber wir wissen, wir sollen sehen und wir wissen, 7 Saatkörner müssen in die Erde und dann letzten Endes werden wir die Ernte, die wir haben, aus seiner Hand nehmen können. Was er hier macht, ist zu sagen, nehmt diese Erstlingsfrucht, gebt sie mir und realisiert dabei, versteht dabei, dass ich der Gott bin, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Wir dürfen uns in diesem Bild auf Ägypten hin auch die Freiheit nehmen, dieses Bild zu interpretieren auf unsere Errettung aus der Sünde. Wenn wir einmal sehen, wo ist unser Ägypten, wo war unsere Zeit der Unterdrückung, wo war unsere Zeit, wo wir fern von Gott waren und wo waren die Momente, wo Gott uns im Leben gepackt hat und errettet hat von dem Punkt, an dem wir fern von ihm waren, hin in seine Nähe. Wir können leicht nachvollziehen, wenn wir vielleicht dann auch nochmal im Neuen Testament uns die Stellen dazu angucken, aber ich möchte sie noch ein bisschen in einen anderen Zusammenhang nachher stellen, dass diese Ernte, die wir von Gott empfangen, auch etwas mit Tod und etwas mit der Saat zu tun hat und mit dem, dass wirklich das Saatgut in die Erde muss und sterben muss. Gott selbst hat auch zu der Ernte und zu diesem Prinzip der Ernte, das er ja aufgerichtet hat, sehr früh mit der Menschheit, sich selbst verpflichtet dazu, die Ernte entweder zu bewahren oder die Ernte als Gericht gegen die Menschen zu verwenden. Nehmen wir ein Beispiel aus Jeremia. Dort ist die Erkenntnis, dass wenn ein Mensch die Ernte sieht, dann führt es dazu, dass er Ehrfurcht vor Gott gewinnen kann. Ein einfaches Prinzip. Jeremia muss es aber den Menschen sagen, er muss sie daran erinnern, muss sagen, ja, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen, zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Jeremia sagt den Menschen, lasst uns Ehrfurcht haben vor Gott, der genau weiß, wann es eine gute Ernte gibt, wann es keine Ernte gibt, wann die Ernte überhaupt kommt, ob der Regen kommt oder nicht. Der Regen ist im Endeffekt ein Bild dafür, dass Gott hier segnet. Gab es Regen, dann war die Ernte gut. Gab es keinen Regen, dann fiel die Ernte aus. Ja, noch einen ganz, ganz wichtigen Bereich, in dem Gott auch im Zusammenhang mit der Ernte an den Menschen handelt. Und ich möchte ein Beispiel anführen aus 3. Mose, aus Kapitel 19, die Verse 9 und 10. Wer mag, kann das auch gerne mitlesen. Hier geht es darum, dass Gott bei der Ernte eine Ordnung aufsetzt, um die Nachlese für die Fremden übrig zu lassen. Dort heißt es, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für die Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott selbst hat in der Ordnung über die Ernte, die er seinem Volk gegeben hat, daran gedacht, dass es Arme geben wird, dass es Elende geben wird, Menschen, die kein Feld haben, die keine Ernte haben, und sie sollen von den Resten leben. Mit diesem Prinzip schützt Gott die Schwachen durch seine Ernte und gleichzeitig aber auch die Starken und diejenigen, die das Feld bebauen. Gott hat nicht gesagt, macht alle eure Felder nieder und gebt alles den Armen. Das ist oft ein Prinzip, das wir heute auch sehen, wo man denkt, das wäre eine nützliche und gute Haltung, wenn man einfach alles, was man hat, frei und schnell hergibt. Das ist nicht das Prinzip und es entspricht auch nicht dem Prinzip, was Gott mit dem Feld, mit Saat und Ernte aufgestellt hat. Er sagt dir, bebau du dein Feld. Sehe, warte auf die Ernte und wenn du dein Feld aberntest, dann lass die Reste übrig. Mach keine Nachlese in deinem Weinberg. Nimm nicht am Ende den letzten Tropfen auch noch für dich. Sondern denke an die Armen, denke an die, dass sie über das Feld gehen. Es war früher wirklich so, dass die Leute dann auf das Feld kamen und selbst dann die Nachlese gehalten haben. Das heißt auch nicht, also hier in dieser Passage, das kann man gut ableiten, zu sagen, nimm die Nachlese und trag sie zu dem Armen. Ja. Aber sicher gibt es Menschen, die keine Nachlese selbst machen konnten und sicher ist es auch erlaubt, diese Nachlese zu Leuten bringen. Also man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Sagt dir, das eine Problem ist, dass viele Menschen vergessen zu arbeiten, fleißig zu sein, Ertrag zu bringen und dann die Armen übersehen. Und die andere Sache kann natürlich auch sein, dass man dann nur noch an die Armen denkt, alles an sie gibt. Oder dass man eben tatsächlich, wenn man ein Feld hat und wenn man übertreibt und wenn man nicht weiß, was drumherum passiert, selbst irgendwann derjenige sein wird, der von Gott bestraft wird, weil das schon einer Form von Betrug gleichkommt. In Jakobus 5 ist dieses Thema auch aufgenommen worden und dort gibt es eine Passage, die geht über die Reichen. Dort wird geurteilt, was die Reichen machen sollen und was sie sein lassen sollen. Und hier ist es noch härter formuliert. Da heißt es, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Also dieses Bewusstsein dessen, dass Reiche oft Arbeiter ausnutzen, und hier in dem Fall ist es vor die Ohren Gottes gekommen und es führt zu Gericht. Also Gott sieht auch denjenigen, der betrogen wird an der Stelle. Und auch das haben wir, auch damit leben wir. Auch das kommt vor, dass eben Arbeiter in der Ernte betrogen werden. Und das hatten wir früher in Israel auch, dass tatsächlich die Entlohnung, die Bezahlung so noch eine Art des Gnadenaktes war. Jesus selbst hat dieses Bild aufgenommen und das ist immer wieder ein Thema dafür, wie gerecht war denn nun der Arbeitgeber. Gott selbst als Arbeitgeber wird einmal verglichen mit demjenigen, der den gleichen Lohn gibt, demjenigen, der früh angefangen hat und der spät angefangen hat. Und dann beschweren sich diejenigen, die länger gearbeitet haben und nur den gleichen Lohn bekommen haben. Und das ist ein gutes Beispiel für diesen Durchbruch der Mathematik und für dieses Prinzip der Gnade, mit der Gott gibt. Und wir können leicht aus diesem Prinzip erkennen, dass wir auch dann zur Dankbarkeit kommen können, die nicht berechnet ist und die nicht mathematisch nachzuvollziehen ist, sondern die tatsächlich so nachzuvollziehen ist, dass wir sagen, wir wissen, dass wir das, was wir bekommen, auch tatsächlich aus Gottes Hand bekommen. Und ich meine damit wirklich den Reichen und den Armen. Wenn es jetzt so klang, als würde sich nur auf den einen beziehen, stimmt nicht. Ich glaube, dass auch der Arme, der in der letzten Not, aus der letzten Kleinigkeit heraus leben muss, tatsächlich von Gott beachtet ist, von Gott gehört ist und dass er von ihm auch seinen Raum bekommt, den er ihm schafft. Letzten Endes kann ein Mensch, wenn er dies verstanden hat, dann auch tatsächlich für alles Gott danken. Und vielleicht ist es eine der schwierigsten Disziplinen, die wir haben, in unserem Leben nicht übermannt zu werden von den Dingen, die wir haben, sondern dankbar zu bleiben für alles, was wir haben, für kleine und große Dinge. Und heute Morgen ist mein großer Dank überhaupt, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Also ich fand es gestern Abend schon sehr interessant, als ich gehört habe, dass eingebrochen wurde und dass wir eigentlich nicht Gottesdienst feiern sollten. Eigentlich, wenn man es sieht, hätte es viel, viel geben können, das dagegen spricht, dass wir heute gar nicht hier sein dürfen. Und sehr schnell guckt man auf die Einschränkungen und sagt, wir können vielleicht dies oder das nicht tun. Aber auf der anderen Seite können wir auch auf das sehen und sagen, na schaut, wie viel Raum uns Gott gelassen hat. Und wenn uns ein Action geblieben wäre, wäre es nicht wert gewesen, auch da Gottesdienst zu feiern, ohne Stühle, wo auch immer, wie auch immer. Wir sollten dankbar dafür sein und wenn Gott uns behandelt wie Arme, dann sollten wir es auch so nehmen, dann wissen wir, warum er das tut. Und wenn er uns behandelt wie Reiche, dann haben wir einen Auftrag, auf die Armen aufzupassen, auf das, was um uns herum passiert, und nicht noch irgendwas auszuquetschen und zu übertreiben, bis für keinen mehr was da ist. Und der Ertrag, den der Mensch hat, kann auch ein Zeichen für Gottes Gericht sein. Ich hatte das vorhin schon mit einem halben Satz erwähnt. Wenn du irgendwann essen wirst und nicht satt bist, wenn das Hungergefühl bleiben wird, wenn du immer weiter arbeitest und es keine Rettung für dich gibt, dann kann es sein, dass es ein Zeichen Gottes für das Gericht ist. Und wir können uns manchmal auch durchaus selbstkritisch fragen, ob manche Dürrestrecke bei uns eben nicht doch mehr mit Gott zu tun hat, als wir denken. Nicht mehr damit von ihm geleitet wird und auch ein Stück Gericht ist für die Dinge, die wir in unserem Leben getan haben. Dürre und eine Pausezeit kann durchaus auch eine Zeit sein, wo wir uns Gedanken machen über das, wo wir übertrieben haben, wo es notwendig ist, dass wir zurechtgebracht werden und vielleicht unseren Blick auf Gott verloren haben. Ich denke, dass er uns immer wieder auch in unserem Leben Zeiten schenkt, wo wir genau diese Phasen haben. Wir nehmen Leid und Not und Krankheit oft sehr schwer hin. Es ist für den Menschen nicht leicht und man kann oft schon kritische Momente erlebt haben, dann trotzdem frei in die nächste Krise zu gehen. Es funktioniert so schlecht, sich darauf vorzubereiten. Aber ich mag eine Sache erwähnen, aber auch nicht für allgemeingültig hinstellen. Nicht jede Krise, nicht alles, was wir tun, ist tatsächlich Gericht Gottes. Oft ist es eigentlich nur eigene Dummheit. Oft sind es Krisen, die wir uns selbst machen, wo wir uns selbst einen Stein im Weg sind und manchmal neigen wir noch dazu, das Gott in die Schuhe zu schieben. Das sollten wir nicht tun. Aber es gibt auch Phasen, in denen Gott Ruhe schenkt, bewusst von ihm, und es gibt auch Phasen, wo er Gericht schenkt, wo diese Ruhe tatsächlich heißt, dass ein Teilurteil an uns vollstreckt wird, dass es wirklich vielleicht Dinge gibt, die ausgeräumt und ausgerottet werden müssen, wo wir irgendwo etwas übertrieben haben. Und die Beispiele sind schwierig, weil man kann eigentlich nur aus dem eigenen Leben zitieren und schlecht aus dem Leben der anderen. Zu wie die Ernte zu erkennen ist, wie die Ernte zu beurteilen ist. Im Neuen Testament haben wir nicht so oft den Begriff Ernte. Wir haben die Begriffe Saat und wir haben die Begriffe Ernte, aber es kommt etwas Neues dazu. Es gibt ein Wort, das uns im Neuen Testament wie ein Stückchen Leuchten an dieser Ernte hängt. Und das ist das Wort Frucht. Sehr oft wird über Frucht geredet, gar nicht darum, dass wir ernten, sondern dass wir Frucht haben, dass wir fruchtbar sind und dass die Frucht sichtbar wird. Und ich habe hier nochmal eine Textpassage aus Jesaja 5 herausgenommen. Dort wird diese Frucht und vor allem dieses Fruchtbringen auf diesen Weinberg Israel bezogen. Und ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann, vor einiger Zeit habe ich mal über Johannes 14 gepredigt und nach Johannes 14 kommt Johannes 15. In Johannes 15 fängt damit an, dass Jesus sagt, ich bin der wahre Weinberg. Und der Weinberg war ja immer ein Zeichen für Israel. Und als Gott diesen Weinberg Israel hat veröden lassen und diese Urteilsworte über diesen Weinberg gesprochen hat, da kommt Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinberg. Und meiner Meinung nach ist die Hauptbetonung hier auf dem Wort wahre Weinberg. Was Israel war, war ein Bild des Weinbergs. Aber lasst uns diese Passage lesen in Jesaja 5, die ersten 5 Verse. Dort heißt es, singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Ein Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe? Und er brachte schlechte Beeren. Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Wir müssen verstehen, früher waren üblicherweise Weinberge mit Steinmauern umgeben und es gab einen Turm, wo ein Hüter drauf saß, der den Weinberg bewacht hat. Weinberge waren sehr beliebt bei Tieren und auch bei Menschen. Sie wurden sehr leicht ausgeraubt und man hat sie scharf bewacht. Und der Turm diente zur Wache und die Mauer zum Schutz vor den Tieren. Und Gott sagt hier, an seinem Weinberg Israel, da waren die faulen Beeren, da waren die schlechten Beeren. Und deswegen hat er den Zaun eingerissen, deswegen hat er den Weinberg zertreten lassen, den alten Weinberg. Und er hat den neuen Weinberg, den wahren Weinberg, Jesus Christus, auferstehen lassen. Prinzip der guten Ernte und hier der guten Frucht, das ist von Gott Und ich finde, diese Passage drückt es sehr schön aus, über die ganze Zeit, in der er mit seinem Volk Israel gearbeitet hat, wie ist dieses Bild gesagt, was hätte ich nicht noch getan, um dieses Volk zu erhalten? Wie viele Steine hätte ich tragen müssen, ich hätte sie aus dem Feld getragen? Wie viel Mühe hätte ich mir machen müssen für dieses Volk, ich hätte es herausgetragen? Aber die Frucht war schlecht. Das war das Problem. Das ist das, was wir heute auch sehen und immer bekennen im Gottesdienst, wenn wir sagen, wir sind letzten Endes von uns aus gar nicht in der Lage, die vollständige Gerechtigkeit vor Gott zu erreichen. Wir können gar nicht mit all unseren Taten tatsächlich all die Gebote halten, die Gott uns gegeben hat. Wir brauchen einen, der in Gottes Augen derjenige ist, der vollständige Gerechtigkeit hat. Noch zwei starke Gedanken zu der Ernte und zu dem Prinzip des Säen und des Erntens. Einmal aus Hosea 10. Der Marc kann dort die drei Verse auch mitlesen. Das ist auch noch ein wenig dieser Durchbruch der Mathematik, den wir haben. Hosea 10, die Verse 10 bis 12. Hosea hatte ja nun wirklich ein hartes Leben zu leben. Musste von Gott angeordnet eine Hure heiraten, was ihm völlig widersprach. Und hier geht es um das Prinzip des Säen und des Ernten nach der Gnade. Das heißt, es sehet nach Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade. Brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden. So werden die Menschen verurteilt, die auf ihre eigenen Fähigkeit, auf ihre eigene Kraft und auf ihre eigene Ungerechtigkeit vertrauen. Hier wird ermahnt, dass der Mensch tatsächlich das sehen, das ernten wird, was er sät. Und genau diesen Vers finden wir auch im Neuen Testament. Wir wissen, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was wir tun, was wir anderen tun, das werden wir irgendwo auch ernten. Es ist nicht so, wie man das vielleicht in der kindlichen Vorstellung sich vorstellen kann, dass alles, was man tut, also wenn man den einen schlägt, kommt dann von hinten einer und schlägt zurück. Auch das funktioniert nicht, dieses Prinzip. Aber wenn ich in den Gedanken mich gegen einen anderen wende, und dann ist es manchmal doch überraschend, gerade bei Kindern, wie sie sich wundern, wenn dann der Nächste gegen einen ist. Ein überraschendes Prinzip, man ist böse gegen den einen eingestellt, stellt sich rum, das ist alles wieder in Ordnung. Und dann kommt der Nächste mit genau dieser bösen Einstellung und man ist wie überrascht und sagt, ich armes Kind, wie kann mir diese Ungerechtigkeit passieren? Hosea mahnt das hier an bei seinem Volk. Er sagt, ihr habt gesät nach Ungerechtigkeit und deswegen erntet ihr auch Unrecht. Es ist so, wenn wir in allem geprägt sind von unserem Unrecht, dann werden wir auch Unrecht ernten. Wenn wir dieses Prinzip durchbrechen müssen, dann müssen wir verstehen, wir sind Unrecht vor Gott, wir sind nicht in der Lage, uns selbst ein Feld zu bebauen, uns selbst einen Weinberg zu machen, den wir perfekt hinkriegen. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen seine Gnade und wir brauchen jemanden, der für uns in Gerechtigkeit sehen kann, damit wir in Gerechtigkeit ernten können. Und wir wissen, dass Sehen und Ernten auch etwas mit dem Prinzip Sterben und Wiederauferstehen hat. Und wenn wir nochmal in Johannes 12, die Verse 20 bis 24 lesen, dort ist sehr schön dieses Prinzip beschrieben, dass das Samenkorn, das Weizenkorn sterben muss, um daraus Frucht zu bringen. Johannes 12, die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus und sie sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ist das nicht ein wunderbares Bild, das uns Jesus hier vorstellt? Er selbst, das Weizenkorn, muss sterben. Er selbst ist derjenige, der sterben muss, dass viele gerettet werden können. Er selbst weiß, ohne den Tod gibt es kein Leben. Ohne dieses Gestorbensein gibt es keine Hoffnung. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und diese Hoffnung und dieses Sterben auch auf unsere zukünftige Hoffnung beziehen. Oft wird ja hier an der Stelle ein Punkt gesetzt und man sagt, ja, wir wissen, da muss der alte Mensch sterben. Es muss ein neuer Mensch in uns heraufwachsen. Aber es ist durchaus etwas Zukünftiges. Und wenn wir aus 1. Korinther 15, aus dieser Passage, wo es über die Auferstehung geht, einmal drei Verse rausnehmen. 15, 35 bis 42. Diese Passage. Dann können wir sehen, wie dieses Prinzip des Sterbens und der Auferstehung auch für die Zukunft und für die zukünftigen Leiber gilt. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Nehmen wir nochmal diesen einen Vers aus der Mitte raus. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Wir sehen heute nicht den Leib, den wir in Zukunft haben werden. Den Leib, den wir heute haben, das ist nicht der Zukunftsleib. Das ist der Saatkörper. Die Frucht wächst daraus. Die Frucht, die steht auch im Zusammenhang mit diesem Saatleib, den wir heute haben. Wir hatten auch auf der Freizeit über diesen Gedanken gesprochen. Ich weiß nicht, wer mit daran teilnehmen konnte. Aber dort hatten wir auch die Frage, was passiert denn mit den Leibern in der Zukunft? Und das ist ja wirklich so, dass wir immer wieder auch diese Fragen haben, was passiert denn dann in Zukunft? Wie ist dann der Leib? Wo ist der Leib? Was wird mit dem Leib sein? Was hier beantwortet ist, ist ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen dem Leib, den wir heute haben, und es gibt einen Unterschied zwischen dem unvergänglichen Leib. Und das, was wir sehen, das ist der Leib, den wir heute haben. Das ist nicht der zukünftige Leib. Das heißt, wir haben quasi den Saatleib und da kommt der Ernteleib, wenn wir dieses Prinzip nehmen wollen. Also wir sehen, dieses Prinzip der Saat und der Ernte wird bewusst von Gott für sehr, sehr viele Punkte genommen, als Beispiel dafür, wie er in der Vergangenheit, aus unserer Perspektive in der Vergangenheit, mit seinem Volk gearbeitet hat, wie auf Jesus hin dieses Bild interpretierbar ist, der Saat und der Ernte, wie Saat und Ernte, wie das Absterben des Kornes auch heißt, dass unser sündiger Leib, unser sündiges Leben absterben muss, dass wir einen Herrlichkeitsleib bekommen. Wir haben dieses Bild der Saat und der Ernte auch für wir nehmen es einfach als Bild für die Wiedergeburt. Wir wissen, dass der alte Mensch vor Gott nicht gerecht ist, dass er keine Gemeinschaft haben kann mit Gott. Und wir wissen, dass der neue Mensch dazu geschaffen ist, dass er Gemeinschaft mit Gott haben wird. Auch wenn uns in der Detailliste Und da sind wir Menschen ja sehr schnell im Fordern, dass wir gerne wissen würden, wie genau im Detail das zusammengehört. Da haben wir nicht alle Informationen. Es fehlt uns einiges, aber wir wissen, das, was wir heute haben, ist ein Stück weit Saat. Das, was uns erwartet, ist eine zukünftige Ernte, die die Gemeinschaft mit Gott haben wird. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Amen.